da begrüße ich ganz herzlich heute meine Freundin und Geschäftspartnerin, die Cordula Schneider. Hallo Cordula.
Hallo Angela. Danke für die Einladung. Sehr spannendes Projekt und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass du mich gebeten hast, dein erster Gesprächspartner zu sein.
Genau. Ja, welches Buch haben wir uns heute vorgenommen? Das Ganze heißt The Relentless CPA. Es ist von Frank Stidley und ist ein amerikanischer Steuerberater. Und man muss dazu sagen, gleich mal um das zum Reisen, worum geht's in seinem Buch? Er zeigt Methoden und Wege auf, wie er in seiner Kanzlei, muss man gleich dazu sagen, das Tagesgeschäft für sich organisiert und gibt Anregungen, Tipps, Hilfestellungen, wie andere Kanzleien dieses System, er hat eine Systematik dahinter, übernehmen können. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt, wir haben Zeiten der Digitalisierung, es ist die Kanzlei des 21. Jahrhunderts und statt jetzt alles, was man vorher auf Papier gemacht hat, jetzt mal schön in die digitale Welt zu übertragen und den Prozess gleich zu lassen, hinterfragt er die Prozesse und überlegt sich, wie kann man das Projekt mit Hilfe von Methoden des Projektmanagements flüssig und effizient gestalten.
Ja, und Relentless CPA, also der unentwegte,
unerbittliche und unentwegte
Steuerberater. Was man von ihm lernen kann insgesamt ist, wirklich mal Selbstbewusstsein. Der ist wirklich jemand, der sagt, hey, komm, künstliche Intelligenz, alles interessiert mich nicht. Ich mache meinen Job und ich mache den toll und das geht. Und das finde ich schön, weil er das wirklich auch zeigt als Praktiker. Er schimpft ja am Anfang auch sehr über Kanzleiberater.
Ja.
Also wir beide sind ja Kanzleiberater und da haben wir gesagt, na gut, dann können wir von dem als Praktiker was lernen. Ja, und tatsächlich, das ist auch zum Teil so. Ist da wirklich sehr pragmatisch und sehr handfest und wirklich bis hin zum letzten Excel-Sheet, was auch noch am Buch hängt und von Formeln, die man benutzen kann, um mit relativ einfachen Dingen seinen Laden einfach im Griff zu haben, finde ich es gut. Und das ist auch genau das, was ich so gemerkt habe. Was er seinen Kollegen sagen will, ist, hab deinen Laden im Griff. Also gerade was dieses Tagesgeschäft, dieses steuerliche Deklarationsgeschäft betrifft, was wir ja nun immer noch machen und was auch so schnell nicht ganz wegfallen wird, weiß einfach, was in deinem Laden los ist. Wer ist wo dran? Wo sind die Fehlerquellen? Wie sieht der Prozess aus? Wer macht welchen Job am besten oder am schlechtesten? Das sind wirklich so groß die Dinge, die er tut. Und ja, da fühlt man sich doch an vielen Stellen erkannt. Also ich bin ja auch ehemalige Steuerberaterin sozusagen. Da fühlt man sich an vielen Stellen erkannt und ertappt, was man manchmal so treibt im Live und was Blödsinn ist einfach. Das sagt er sehr, sehr deutlich. Also das...
Genau. Und was uns aber, sag ich mal, warum haben wir uns dieses Buch ausgewählt? Man liest ja erstmal immer nur den Klappentext und denkt sich, wow, das klingt spannend. Mhm. Die Frage ist dann, bewahrheitet sich das dann inhaltlich? Also ein bisschen irregeführt wurden wir vom Klappentext, weil er sagt, mit Methoden des Projektmanagements macht man jetzt die Kanzleiführung auf eine ganz andere, moderne und viel sinnvollere Art und Weise. Da haben wir ein bisschen mehr gedacht, was man unter Projektmanagement sich vorstellt. Letztlich stimmt zwar, aber letztlich geht es um Aufgabenplanung.
Ja, es geht um Auftragsmanagement.
Auftragsmanagement macht er. Wobei er aber das Projektmanagement, er ist auch bekennender Lesefreak. Er nennt es was?
Business Books are my porn.
Also gut, das brauchen wir jetzt nicht übersetzen.
Oh Gott, soll nicht übersetzen.
Aber so ungefähr, da habe ich mich sehr bestätigt gefühlt in meiner Art und Weise, wie ich lese. Jedenfalls hat er ein Managementbuch gelesen, Lean Six Sigma. Wir packen diese Buchtipps und andere Sachen von ihm auch nachher in die Shownotes, also wer sich damit auseinandersetzen will. Und überträgt dieses Prinzip dann auf seine Kanzlei oder auf die Steuerberatung und sehr schön, wie er das übersetzt, also was bedeutet Lean Six Sigma schlankes Six Sigma-Prinzip in der Kanzlei. Er sagt, jeder Schritt innerhalb eines Prozesses, der nicht dazu beiträgt, Kundenmehrwert zu schaffen und nicht erforderlich ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften, gehört ausgemerzt, gehört eliminiert. Und diesen Gedanken einfach mal auf sich wirken lassen und sich dann sein QM angucken. Ich glaube, oder Cordula, du kannst da aus Erfahrung berichten, was schätzt du, wie viel Prozent eines typischen QM- oder Checklisten-Handbuchs könnten da wegfallen?
Also der Stand des QMs in Kanzleien in Deutschland ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Von 0 bis 150 ist da alles dabei. Entsprechend sind auch diese Prozentsätze sehr unterschiedlich. Aber ja, in einer Kanzlei, die schon eine ganze Zeit lang konsequent QM betreibt, findet man doch sehr viel Wust. Also sehr viel Sachen in den, sehr viel Schleifen, sage ich mal, in den Prozessen, um nochmal was zu prüfen, nochmal dieses, nochmal jenes zu tun. Und diese What-Ifs, die er auch sagt, die er eliminieren möchte aus den Prozessen. Also dieses ist, naja, und was machen wir aber, wenn nicht der normale Prozess läuft, sondern es wird irgendwie anders und dann packen wir das auch noch in den Prozess rein. Das bläht Prozesse tatsächlich auf. Das finde ich sehr schön, diese What-Ifs. Und ja, Beispiel ist zum Beispiel Opos, ist mein Lieblingsbeispiel, was diese Geschichte betrifft. Viele Kanzleien buchen jetzt auch noch Opos für 4.3, weil es angeblich digital nicht anders geht. Dann habe ich so überlegt, naja, kann die Digitalisierung dazu führen, dass wir jetzt mehr Arbeit haben als vorher? Lass mich kurz überlegen. Nein, wir wollen ja eigentlich weniger Arbeit haben. Und dann ist das Tool, was ich verwende, nicht das Richtige, wenn es mich zwingt, Dinge zu tun digital, die ich vorher nicht gemacht habe. Also es wird mehr Arbeit, das kann es nicht sein. Und das macht er sehr, sehr konsequent und sehr gut, finde ich, an der Stelle, dass er wirklich da ganz hart vorgeht. Und ganz ehrlich, der Mandant hat von Opros in der Regel nicht viel Nutzen. Im Zweifel hat er auch noch mehr Arbeit, weil er von seiner Sachbearbeiterin noch so eine komische, schicke, sexy, layoutgemäße Opros-Liste kriegt, die er sich auch noch angucken soll. Also das kann es nicht sein an der Stelle. Das finde ich sehr, sehr gut.
Und bei diesem Projektmanagement, wie er das anwendet in der Kanzlei, finde ich das ausgesprochen interessant, wie er das formuliert oder wie er es eigentlich so einfach runterbricht. Ja. Das Erste, was er nämlich sagt, ist, was charakterisiert ein Projekt? Mhm. Nämlich drei Punkte, die man immer hinterfragen muss. Das Erste ist, ein Projekt hat ein Endresultat, das wir messen können, für das wir verantwortlich gemacht werden können. Also auch der Einzelne, der für das Projekt verantwortlich ist. Das Zweite ist, uns interessiert der Stand der Dinge dieses Projektes. Also es ist eben nicht, eigentlich ist mir völlig egal, was es ist. Genau. Er bringt dann auch ein paar Beispiele, die sind aufs amerikanische Recht bezogen, die können wir ja nicht übersetzen, aber das ist auch sehr zum Schmunzeln zum Teil. Und das Dritte ist es, dieses Projekt dauert auch lange genug, dass es sich lohnt, es nachzuverfolgen. Also so 5-Minuten-Geschichten sind kein Projekt. Ja. Und das Zweite, was er dann eben macht, ist zu sagen, und so ein Projekt hat 4, jetzt hilf mir grammatikalisch, deine Mutter ist die Deutschlehrerin, Mehrzahl von Status.
Mehrzahl von Status ist tatsächlich Status. Deswegen sage ich immer, es gibt 4 Statusarten. Ich bin ja der Meister des Umweges. Ja, aber da gibt es tatsächlich noch einen Schritt vorher eigentlich. Okay. Bevor diese Statusarten kommen, sagt er auch, es geht darum, dass wir diesen Workflow haben, diesen Lean-Prozess für dieses Projekt. Und dann kommt wirklich, und das ist das Entscheidende, für jeden Schritt dieses Prozesses hat er tatsächlich diese 4 Statusarten. Also nicht das Insgesamte, was wir so in der Regel vorfinden in Kanzleien. Wenn du die Statusarten nennen magst, du hast gerade angefangen.
Ja, genau. Also erstes ist, hat noch nicht angefangen. Zweites ist, wir arbeiten dran und ich finde es super gut. Das Dritte ist, der Klient, der Mandant arbeitet dran und das Vierte ist erledigt.
Fertig.
Und vielleicht, jetzt kannst du vielleicht sogar besser nochmal an dem Beispiel nachvollziehen. Jeder einzelne Schritt wird immer angeguckt.
Ja. Das hört sich natürlich für die Hörer jetzt gerade an. Oh Gott, 100.000 Schritte mal 4, mal 15 Mitarbeiter. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass dieses Lean-Projekt stimmt, das Lean Six Sigma. Weil wenn ich einen Prozess schon mit 50 Schritten habe und 15 verschiedene Leute, dann wird das Wahnsinn. Man muss sagen, das Thema, was er hier hat, ist eben, das muss man nochmal sagen, dieses, ich arbeite quasi fabrikmäßig Steuererklärungen ab. Mhm. Das ist das Thema, auf das er sich konzentriert. Und das ist in Amerika auch nochmal deutlich anders als bei uns. Er spricht da sehr viel von diesen Erklärungen für verschiedene Staaten. Mhm. Da muss man ja für verschiedene Staaten Steuererklärungen abgeben. Und das kann sein, dass ein Business 15 Steuererklärungen abgeben muss in verschiedenen Staaten der USA. Wahnsinn. Und das versucht er in den Griff zu kriegen. Und dafür ist es gut.
Ja.
Gar keine Frage. Ob ich das jetzt auf jeden anderen Prozess in der Kanzlei übertragen würde, das wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber ja, zu sagen, ich mache eine Steuererklärung, eine Bilanz, an was auch immer, so ein normales Projekt und sage, haben es angefangen oder nicht, ich bin dran. Und insbesondere dieses, der Mandant ist dran, ist dieses Warten auf sozusagen, ist ein wichtiger Tag, weil das ist eigentlich das Merkmal für mich, dieser dritte Status, dieser Klient ist dran, den muss ich ganz gut kontrollen. Und ich glaube, da hapert es bei uns manchmal, weil wir auch denken, die Mitarbeiter kontrollen das irgendwie und sie tun es nicht.
Ja, ja.
Das ist schon ein wichtiger Punkt noch.
Genau, dann würde ich das gleich mit da reinnehmen. Für dieses Kontrollen hat er nämlich eine Formel entwickelt. Also die war für mich neu, also oder so, jetzt so formelhaft neu.
Ja.
Du kennst das ja als Durchlaufzeit. Und für mich, also er hat es jetzt zwar für Steuererklärungserstellung gebracht, ich habe im Hinterkopf immer Bilanzerstellung gehabt, dass man das darauf nämlich am besten übertragen kann. Und er hat eben eine Formel für die Durchlaufzeit, die Turnaround Time, und sagt, es ist Work in Progress, also die Arbeit, die gerade liegt, also die gerade nicht liegt, sondern die halbfertige Arbeit,
wie man so schön sagt,
im Verhältnis zur Kapazität, und berechnet das sowohl in Dollar als auch in Stunden auf den Mitarbeiter bezogen und managt damit, also das ist sein Controlling-Instrument, das fand ich ganz spannend, managt damit seine ganze Kanzlei, weil er merkt, okay, wenn jetzt im Durchschnitt bei den Steuererklärungen die Durchlaufzeit 10 Tage beträgt und irgendwann steigt die nach oben, dann ist sofort Handlungsbedarf.
Ja. Das ist ein super Frühmarker, finde ich, den er verwendet, der einfach zu berechnen ist in der Regel in der Kanzlei. Das zieht sich ja durchs ganze Buch, dass er wirklich relativ gute, handliche, einfach zu berechnende, also 4 Grundrechenarten, Formeln hat. Man muss nicht ein riesen Ding aufmachen dafür. Er hat zwar auch eine Software im Hintergrund, das hat er auch gesagt, weil er auch eine relativ große Kanzlei hat, aber dieses, was wir auch bei uns im Delphinet zum Beispiel als Kapazitätsbarometer haben, das fußt ja auch auf diesen Dingen, dass wir sagen, wir wollen gar nicht sofort alles in die Tiefe gucken, sondern wir brauchen Merker, die nach oben auf die Oberfläche poppen, wo ich weiß, ups, da muss ich jetzt genau anfangen, tiefer zu gucken. Weil wenn ich anfange, 100 Bilanzen jede Woche zu reviewen, so wie er es hier so ein bisschen vorschreibt, kriege ich die Krise. Jetzt muss man auch sagen, diese Sache, die er macht, diese, wie heißt das bei dem, Tax Season heißt das ja auch tatsächlich in Amerika, also diese Steuersaison, die ist so, weil die irgendwie zum 30.04. müssen die alle Steuererklärungen abgeben, und das ist ein Riesenwust, und da steigen die Kapazitäten plötzlich komplett an und gehen danach wieder runter. Da muss ich also sehr gutes Kapazitätsmanagement betreiben. So extrem ist das bei uns nicht.
Ja.
Hoffe ich bei den meisten Kanzlern. Ja, aber das ist eine gute Geschichte. Und ob man jetzt, das ist so meine Idee dazu, ob ich jetzt wirklich in jedem Schritt, so wie er es macht, diese 4 Statusarten machen würde, da bin ich nicht unbedingt mit ihm einer Meinung. Ich glaube, das ist zu viel. Aber sich in so Prozessen 3-4 Zwischenschritte, Zwischenziele zu überlegen, die man dann wirklich gut reviewt. Also wirklich zu sagen, wenn man jetzt bei Bilanz oder Steuererklärung bleibt, haben wir noch nicht angefangen, wir arbeiten dran, okay, und dann dieses Zwischenziel, ich habe Unterlagen beim Mandanten angefordert. Das wirklich mal komplett und konsequent anzuschauen und da aufzuräumen. Er hat ja nachher auch schöne Methoden, wie er das macht. Das ist so ein Zwischenschritt, der gut ist. Oder ich mache einen Zwischenschritt bei der Bilanz und sage, naja, wenn ich sage, wir wollen die bis irgendwann fertig haben, so 6 Wochen vorher oder 4 Wochen vorher, brauche ich als Chef einfach mal einen Stand, aktiv vom Mitarbeiter gemeldet. Und das reviewe ich. Wie weit sind wir da? Also sich da würde ich noch ein bisschen individueller vorgehen wollen, als wirklich für jeden kleinen Schritt. Wobei er hat halt keine kleinen Schritte, sagt er. Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Ja.
Wobei, also wie gesagt, was mir so für mich der Aha-Effekt war, sehr wohl an der Stelle, ist dieses mit der Turnaround-Time. wirklich nachzuhalten, wie lange liegen die Dinge beim Mandanten. Also was ich, wenn ich sage, ich brauche von dir noch 1, 2, 3, wie lange dauert es, bis das kommt? Weil wir messen zwar in den meisten Fällen in den Kanzleien, wie lange dauert es insgesamt, bis die Bilanz erstellt ist oder die Steuererklärung. Aber genau dieser Zwischenschritt ist ja der, der uns immer die meisten Nerven und auch die meiste Zeit kostet. Und da mal so einen Blick drauf zu haben, das fand ich sehr, sehr gutes, gute Geschichte.
Wobei ich glaube, in vielen Kanzleien muss ich da vielleicht gar nicht so tief einsteigen, sondern ich muss einfach mal alle Mitarbeiter an einen Tisch holen und sagen, wer ist der langsamste Mandant und wer ist der schnellste Mandant. Das wissen die sehr genau, wer schnell reagiert und wer langsam reagiert. Ja. Und das macht er ja auch. Es ergeben sich dann ja Muster. Es ergeben sich unter Umständen auch Muster, die nicht mit Mandanten zusammenhängen, sondern die zum Beispiel mit Mitarbeitern zusammenhängen, wie Temitadi, die eben irgendwie ihre Fälle auf dem Fußboden verteilt, das ist ihre Auftragsplanung und immer meint, na, ich mache das schon irgendwie und dann weiß sie nicht mehr, wen sie zuerst nehmen soll. Ne? Das ist ein sehr schönes Bild, was er da zeigt. Und auch da ergeben sich in Deutschland Muster, wenn du Mitarbeiter hast, die da einfach nicht konsequent hinterher sind, dann wird es auch nichts.
Ja, weil du Temitadi ansprichst, das muss man auch noch dazu sagen. Also ich glaube, ich habe selten so viel gelacht bei einem Managementbuch wie bei diesem. Der hat einen Humor, der liegt mir persönlich oder uns, glaube ich, sehr, sehr zynisch, sehr pointiert. Man fühlt sich immer ganz oft ertappt, so nach dem Motto, oh ja, das kenne ich, ups, da könnte ich auch mal für mich drüber nachdenken oder wir kennen auch Beispiele aus Kanzleien, die da gut passen.
Also wer schon mal so Late-Night-Shows gesehen hat oder eben den Abklatsch in Deutschland, Harald Schmidt und Konsorten, der weiß ungefähr, wie er schreibt. Muss man mögen?
Ja,
ich würde schon sagen, es ist fast schon englischer Humor, der mir auch sehr liegt, den man in Amerika nicht oft findet.
Aber er erzählt eben von dieser Mitarbeiterin, er nennt es auch, und manche Dinge, sorry, wir bringen die hier auch auf Englisch, weil sie klingen auf Englisch auch besser. Es heißt auch The Tragic Tale of Temitadi, also die tragische Geschichte von dieser Mitarbeiterin, die er in seiner Mitarbeiterliste, er führt natürlich Excel-Liste für seine Mitarbeiter, auch als Marone, also als Volltrottel bezeichnet.
Ist das ja so. Also das würde ich so an der Stelle nicht machen, aber es ist halt diese typische Mitarbeiterin, wo er die Erfahrung gemacht hat, ist egal, was ich tue, es funktioniert nicht.
Ja,
es geht nicht.
Genau.
Und dieses, was ich auch immer gern sage, dieses schnelle Scheitern, das schnell zu erkennen, wenn eben ein Mitarbeiter nicht passt, von der Leistung her, vom Persönlichen her will ich jetzt gar nicht sagen, aber auch von der Leistung her, dann muss man auch mal Konsequenzen tun. Das tut er natürlich ganz klar, fallbeilartig sozusagen. Ja. Das ist etwas, was ich in Kanzleien in Deutschland auch sehr oft sehe. Da wird viel zu lange gewartet.
Ja.
Und zwar auf Kosten beider Seiten.
Ja, genau.
Bis dann wirklich mal eine Entscheidung getroffen wird. Ja, das geht einfach. Das funktioniert nicht.
Ja. Und finde ich auch sehr gut. Also er bringt auch dieses, wie gehe ich mit den verschiedenen Mitarbeitern um? Also den Rookies, den Einsteigern, die jetzt neu in die Kanzlei kommen. Den Erfahrenen muss man unterschiedlich umgehen. Und gerade bei diesen, die jetzt den ersten Tag, die ersten Tage da sind, sehr witzig. Und habe ich mir gedacht, das stimmt wahrscheinlich tatsächlich. Er hat die Erfahrung gemacht, die sitzen manchmal einfach vorm Rechner und überlegen 5 Minuten, bis sie den ersten Knopf drücken. Und dann geht er zu denen hin und sagt, vom auf dem Bildschirm starren passiert ganz bestimmt nichts. Du musst einen Knopf drücken und klar ist, er zeigt dann auch auf welchen Knopf. Knopf. Ja. Aber mal zu überlegen, wie oft, muss ich für mich auch sagen, wie oft sitze ich vorm Rechner und denke mir, wie fange ich jetzt an? Und solange ich da aber nur sitze, wird garantiert nichts passieren.
Sondern bei Dingen, die man eben noch nie gemacht hat, sitzt man auch gerne mal ein bisschen länger. Oder geht zwischendurch dann einen Kaffee holen.
Genau.
Nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken möchte.
Ja.
Ja, also er hat da wirklich sehr praxisnahe Tipps, wie man Dinge vorwärts bringt. Das ist ja wirklich dieses Relentless, dieses
unerbittlich,
wir wollen unsere Ziele schaffen. Und das ist auch ganz klar sein Führungsstil, um da vielleicht mal überzuleiten, mit dem ich auch nicht immer übereinstimme. Mhm. Da ist er sehr hart, ob er wirklich so hart im, kann ich nicht beurteilen, er bringt es hier sehr hart im Buch. Wir wissen selber als Autoren, man muss im Buch immer ein bisschen die Latte nochmal drüber gehen, damit es auch ankommt. Er ist da schon sehr klar, wenn jemand, also das ist aber auch das vielleicht, was man rausziehen kann. Es ist ein Arbeitsverhältnis, es geht um Leistung, dafür gibt es Geld. Schön ist, wenn es persönlich auch noch klappt, so bei ihm, ist bei ihm so ein bisschen die Nebensache, glaube ich. Und das ist auch klar und das wird auch klar eingefordert. Das finde ich schon gut. Jetzt muss man es nicht unbedingt mit der Sprache tun, aber das finde ich gut.
Aber an der Stelle hat er auch so einen schönen Spruch, nämlich natürlich kriegt er mit, es gibt immer weniger qualifizierte Mitarbeiter, man muss dafür sorgen, dass die glücklich sind und die quasi mit Feel-Good-Manager noch betüteln und rauf und runter. Und dann sagt er, da bin ich einfach anderer Meinung, weil er hat die Erfahrung gemacht, ich versuche es gleich zu übersetzen, also glückliche Mitarbeiter sind nicht automatisch auch produktive Mitarbeiter, denn viele Mitarbeiter sind perfekt glücklich, damit nichts zu tun. Also man muss schon ein Auge drauf haben, dass die nicht nur bespaßt werden, sondern auch ihre Arbeit im Sinne des, des Kanzleileiters erledigen.
Also das ist einfach das. Ich hatte letzte Woche noch ein Telefonat mit einer Kanzleinhaberin und da ging es auch drum. Ja, und er hat jetzt Homeoffice und dann haben wir gedacht, er arbeitet besser und die Bilanzen werden schneller fertig, die Erfahrung lernt nach einem halben Jahr. Nein, nicht im Gegenteil, aber es ist trotzdem nichts passiert und das ist immer dieses, Freiheit und Verantwortung muss, auch wenn das so ein Schlagwort ist, Entschuldigung dafür, muss zusammenpassen. Ja. Wenn ich einem Mitarbeiter Freiheiten biete und ich bin der Letzte oder die Letzte, die das nicht möchte. Ich finde freiheitliches Arbeiten fantastisch. Aber das hat auch eine Verpflichtung. Wenn ich Homeoffice habe, kann ich nicht sagen, na, ich bleib jetzt im Homeoffice und dann bin ich quasi so absolut untergetaucht. Mhm. Bin nicht mehr erreichbar. Ja. Ich komme auch nicht mehr zu Kanzleibesprechungen, Fortbildungen, naja, nur wenn es passt. Und das geht nicht. Ja. Also da muss es ein klares Gleichgewicht geben. Und das macht er sehr, sehr scharf klar. Aber ich finde, das kann man sehr konsequent auch wirklich klar machen in der Kanzlei. Ja. Genau. Dass es nicht nur einseitig wird.
Ja. Und was er da auch nochmal gut herausarbeitet an der Stelle ist, was ist eigentlich meine Chefrolle?
Ja.
Und da hat er fünf Jobs, die ein Chef zu erledigen hat. Ja. Und der allererste ist der Stratege. Und, und er definiert es auch, das finde ich sehr schön. Ja, er sagt, strategisch, der Chefstratege heißt, ich bin dafür verantwortlich, die richtigen Menschen an der richtigen Stelle mit den richtigen Ressourcen zu versorgen.
Ja.
Punkt 1. Punkt 2, Trainer und Coach. Mhm. Das ist dann quasi die Fortführung, nämlich zu sagen, okay, wie sorge ich dafür, dass diese richtigen Menschen, die ich ausgewählt habe, auch die richtigen bleiben? Also immer Veränderung an der Stelle. Dann mein absolut Lieblingsjob.
Das dachte ich mir, dass dir das gefällt.
Das sage ich jetzt nochmal auf Englisch, der Chief Traffic Cop, also der Verkehrspolizist.
Also der Auftrags Kontrolleur, der Kern dieser Geschichte.
Der guckt, dass der Workflow funktioniert.
Ja, da kann man natürlich ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein. Also ich glaube nicht, dass jeder Chef der Chief Traffic sein muss. Mhm. In kleineren Kanzleien ja, da wird es keine zweite Ebene gehen, die das tut. Auch viele Kanzleien versuchen da ja eine zweite Ebene einzuziehen und unter dem Namen Teamleiter oder wie immer Projektmanager, wie immer die dann heißen, Menschen zu haben, die das für ihn übernehmen. Wir merken aber auch, dass es echt, da muss ich wirklich die erste Geschichte wieder gut umsetzen, die er gesagt hat, nämlich ich muss den richtigen Menschen finden an der richtigen Stelle, der es auch kann und auch tut.
Ja.
Das ist nicht immer einfach. Wenn ich den Menschen nicht habe, werde ich als Chef gezwungen sein, den Chief Traffic Cop zu machen. Ja. Mein Ziel in der Kanzlei wäre immer, der Polizeichef zu sein, aber nicht der Verkehrspolizist, um es mal so auszudrücken. Mhm. Aber das ist wirklich eine Sache der Entwicklung auch der Delegationsmöglichkeiten und Fähigkeiten des Chefs und der Mitarbeiter, die ich habe.
Ja, genau. Ja. Und also das, was wir vorhin schon angesprochen haben, erklärt, wie funktioniert Delegation eben bei den verschiedenen Mitarbeiterarten. Das finde ich ganz gut. Ja, Punkt 4, um das hier noch zu vervollständigen, das vierte ist dann der Chefkommunikator, also der zum Mandanten die Kommunikation vernünftig aufrecht erhält, wobei das sicherlich auch so wie du sagst, auf die Mitarbeiter mit übertragen werden kann. Aber so diese Bindung an die Kanzlei, dieses Gucken, passt alles, bist du zufrieden? Mhm. Er bringt dann auch Beispiele nach dem Motto, wir machen natürlich einmal jährlich Mandantenbefragungen, solche Geschichten im Blick zu haben, dass die Kommunikation gut läuft.
Ja, wobei er ja auch da den Traffic Cop quasi noch so mit reinnimmt in den Chief Communicator und sagt, naja, er ist auch schon derjenige, der dann den Leuten auf die Füße tritt, wenn die Sachen nicht kommen und so. Das ist eben wieder, was ich sage, das geht für mich so ein bisschen in die Richtung, prima, ich bin Mitarbeiter und der Chef sorgt dafür, dass alles da ist und ich kann anfangen. Mhm. ich übertreibe es jetzt mal. Er übertreibt ja auch gerne, muss er sich jetzt gefallen lassen. Der Meinung bin ich natürlich nicht. Also ich glaube nicht, dass der Chef dafür verantwortlich ist, anzurufen, ob Sachen kommen. Ja, es muss eine Eskalationstreppe geben sozusagen, unser Zack-Thema im Dings, wie kriege ich Belege von Mandanten, wo irgendwann der Chef mal auftaucht. Also das kann nicht sein, dass der Mitarbeiter 7-mal anrufen muss, bis die halbfertigen Arbeiten da sind. Da muss nach dem 2. Mal dann wirklich was passieren, entweder konsequent oder der Chef muss mal mit der Faust auf den Tisch hauen.
Ja,
aber grundsätzlich sehe ich die Aufgabe des Chefs darin nicht, sondern eher das, was du beschrieben hast, diesen Mandantenkontakt halten. Und das kann, er arbeitet ja auch, das muss man dazu sagen, was Belege und so angeht, arbeitet er mit einem Portal, wo also die Belege ausgetauscht werden. Scheint auch ganz gut zu funktionieren, was ich so höre. Hören wir ja auch aus deutschen Kanzleien, dass sich das schon langsam etabliert, auch bei den Mandanten. Und dann muss ich diese Kommunikation auch nicht mehr führen. Dann muss ich eher die Kommunikation führen mit dem Mitarbeiter. Warum hat der Mandant seine Sachen nicht gebracht? Sieh du zu, dass du ihn dazu kriegst.
Ja. Wobei er also bei diesem Kommunikationsthema sich schon insofern als sehr guter Chef herausstellt, weil er nachdenkt drüber, wie kommt die Botschaft eigentlich an beim Mandanten. Und da bringt er ein Beispiel. Ich habe es jetzt auch vor kurzem bei uns im Blog mit aufgegriffen, unter dem Titel Ein bisschen Spaß muss sein. Also da sieht man, wie schön alles zusammenläuft. Er hat festgestellt, diese Wartezeit, wir warten auf Dokumente, ist immer zu lang. Wir wollen die verkürzen. Mhm. Jetzt können wir natürlich zum Mandanten zum 100. Mal sagen, höflicherweise ihre Unterlagen einreichen oder möglichst vielleicht auch nicht klammern und diese Geschichten. Und er macht erstens, er nennt es E-Blast, also Newsletter, Druckbetankung. Das ist sehr amerikanisch, das wäre also vielleicht nicht
in
so
Deutschland, unbedingt für uns. Ich würde es mit Brandmail übersetzen. Also,
aber er macht einfach so einen Countdown, wo quasi der Mandant, jetzt weiß ich nicht, ob es ist täglich, wöchentlich oder das sind natürlich auch so Automatismen, die man da hinterlegen kann in so einem Newsletter-System, der Mandant einfach runtergezählt bekommt, jetzt hier bitte nochmal. Und aber mit Tipps und wie er es besser machen kann. Und einer der Tipps, der da auch mit dabei ist, ist zum Beispiel, wie können Sie uns die Arbeit erleichtern? Wer das kennt und vom Mandanten Unterlagen einscannen muss, die geklammert sind, weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn man jetzt nicht die Schwiegermutter, oder? Dieses Aufklammergerät.
Ja, die heißt tatsächlich
Schwiegermutter. Aber viele nehmen doch noch die Fingernägel.
Das ist heute oder die Schere oder den Brieföffner oder sonst irgendwas.
Jedenfalls hat er einen Newsletter formuliert, da hat er auch so eine erfundene Figur dafür, die Lady Tex, mit bestimmten Bild dazu. Und die schreibt einfach, in meiner 25-jährigen Karriere als Steuermitarbeiterin habe ich jetzt die 1.823.000. Heftklammer geöffnet. Es reicht. Ich kann nicht mehr. Mir tun die Finger weh. Bitte retten Sie mich. Helfen Sie mir endlich damit aufzuhören. Und Sie müssen auch keine Angst haben. Die Stahlindustrie wird
nicht pleite gehen. Sehr, sehr schöner Text. Kann man wirklich 1:1 übernehmen. Großartig. Also ich fand diesen Einsatz so schön. So irgendwo in dieser Zeit ist dieser Kick für diese Tätigkeit bei mir verloren gegangen. Und also man kann sich das richtig vorstellen. Übrigens Tipp am Rande von mir, kleiner Praxistipp am Rande von mir. Wenn Sie Klammern entfernen wollen und nicht die Schwiegermutter benutzen, reißen Sie einfach die Ecke ab. Ganz ehrlich, in der rechten oben oder linken oberen Ecke, wo die Klammer ist, ist in der Regel nichts, was es sich einzuscannen lohnt.
Aber ganz ehrlich, freuen Sie sich auf den Blick Ihrer Mitarbeiter, denen Sie das zum ersten Mal vorschlagen. Das Entsetzen im Gesicht. Ich kann doch vom Beleg nicht die Ecke abreißen. Haben wir alles schon gehabt.
Ja, erlebe ich öfter. Ich verteile das ja öfter. Und ich darf auch verraten, dieser entsetzte Blick, den stelle ich mir auch gerade hier vor den Endgeräten vor, weil das sehe ich bei Chefs auch. Ja, also das ist insgesamt so, er hat sehr schöne Beispiele, sehr gute Tipps, er hat gute Geschichten, finde ich, gute Beispiele, an denen er Sachen erklärt, auch die Sache mit der Effizienz, warum das eigentlich so wichtig ist, weil auch bei ihm ist es so, er kann sich sein Bier und sein Whisky leisten, er ist da sehr alkoholorientiert.
Wir haben schon gesagt, wenn man jedes Mal, weil er fordert einen immer auch auf, jetzt an der Stelle mit ihm ein Bier zu trinken, genau. Immer das Erwachsenenbier vor allem. Wenn wir das gemacht hätten, wären wir irgendwie...
Nach der Hälfte des Buches wäre ich schon hackenstramm gewesen, wenn wir bei uns im Ruhrgebiet sagen. Also, haben wir nicht gemacht, wir haben zu Ende gelesen. Aber auch dieses Ding, warum ist diese Effizienz eigentlich so wichtig? Auch ihm geht es nicht schlecht. Er ist nicht arm. Also so geht es ja unseren Steuerberatern in Deutschland auch. Und worum geht es eigentlich im Endeffekt? Da den letzten, hört sich jetzt mal so den letzten Cent da rauszupressen, darum geht es ihm gar nicht, sondern, und das fand ich ein sehr schönes Beispiel, mit dem Shark Tank, also mit der Höhle der Löwen auf gut Deutsch, zu sagen, stell dir vor, du bist eben, du suchst einen Investor für deine Kanzlei und musst dich da jetzt bei diesen Investoren, die da sitzen, in der Höhle der Löwen vorstellen und musst sagen, ich möchte für 10% meiner Kanzlei, keine Ahnung, $500,000. Und das passiert ja, wenn die Nachfolge kommt. Ja. Und da kommt der neue Kollege und sie sagen, naja, ich will dem maximal erstmal die Hälfte geben. Eigentlich will ich ihm nur 10% geben und dafür soll er aber schon richtig bezahlen. Und dann sagt er, im Moment mal, wofür bezahle ich hier eigentlich? Weil sie ihm nämlich nur 10% geben können, weil wenn sie ihm die Hälfte geben, können sie nicht mehr leben, weil der Gewinn nicht hoch genug ist. Und das sind ja die Dinge, die wirklich dahinter, die ernsthaften Dinge, die auch dahinter stecken. So lustig das Buch ist.
Ja. Ja.
Das fand ich eine sehr schöne Geschichte. Die zweite schöne Geschichte fand ich, dieses Beispiel, was er ja auch ganz konsequent sagt, ist diese Spezialisierung in der Kanzlei der Mitarbeiter, diese althergebrachten Allrounder, dass das eben nicht mehr funktioniert, muss man wieder sagen, insbesondere auf dieses Thema Erstellung. Ja. So, er hat halt Junior-Ersteller, die halt nur die Dateneingabe so ungefähr machen. Also das ist wirklich, sagen wir mal, fast industriell wie eine Fabrik aufgebaut. Lässt sich vielleicht nicht auf alle Prozesse übertragen. Und da hat er, fand ich dieses Beispiel mit dem Krankenhaus sehr schön, dass wir heute, dass es früher eben in Krankenhäusern auch so war, es gab halt Ärzte und es gab Schwestern. Die Ärzte haben die medizinischen Dinge gemacht, die Schwestern haben alles drumherum gemacht, bis hin zu Nachttopf leeren. So war es am Anfang von Krankenhäusern. Wenn man sich heute ein modernes Krankenhaus anguckt, weiß man, selbst wenn man hoffentlich nicht selber drin war, wie spezialisiert sind, also bis hin zu, es laufen 100 Leute in verschiedenen Farben rum, die alle eine bestimmte Aufgabe haben. Die einen transportieren nur Patienten von A nach B, die nächsten sind halt für Putzen und Pflegen. Also das ist ja eine ganz starke Spezialisierung und das ist bei uns in der Kanzlei noch ganz, ein ganz, ganz, ganz kleines Pflänzchen an der Stelle. Das fand ich ein sehr schönes Bild, um zu sagen, ja genau, was machen wir da eigentlich? Wir versuchen immer, alles irgendwie zu machen. Macht Stress. Und die Frage ist auch, wie professionell ist es natürlich nach draußen? Ja. Wie gut wird die Arbeit? Und wie schnell insbesondere wird auch die Arbeit, wenn sie immer jemand macht, der nicht wirklich da tief drin steckt? Ja. Das fand ich ein sehr gutes Bild an der Stelle. Und das war überhaupt für mich noch so ein Kick. Fand ich sehr schön, was er gesagt hat. Ja, Businessbücher sind seine Quelle. Aber der hat gesagt, was ist die Quelle des Wissens für einen Steuerberater, um seine Kanzlei weiterzubringen? Ja, diese Bücher. Ja, Mandanten, das fand ich spannend. Lerne von den Besten deiner Mandanten.
Ja.
Das war für mich fast neu. Ich mache schon so lange den Job, aber dieses Mal so auf den Punkt gebracht, das kann er super, zu sagen, na frag doch mal die im Job erfolgreich sind. Wie machen die denn ihren Laden? Und er sagt auch, man lernt eigentlich das meiste nicht von Steuerberaterbüchern, man lernt eben das meiste aus anderen Branchen. Wie läuft es denn da? Und das zu übertragen, das wir ja auch viel tun. Also genau. Da kann ich nur vollen Herzens sagen, ja, genau. Super.
Und weil Bücher lesen, was ich auch, es gibt ja immer so kleine Tipps dann am Rande, die einem dann so einen Mini-Aha-Effekt erleben, fand ich dann nämlich auch so schön. Er schenkt ja seinen Mitarbeitern Audible-Abo. Ja,
super.
Großartig, weil das machen ja inzwischen die meisten Menschen, dass sie eben auf dem Weg zur Arbeit, nach Hause oder irgendwie sie hören. Und natürlich gibt es da jetzt keine Verpflichtung, aber mal irgendwie nettes, so ein weiteres Buch, das er immer wieder zitiert, ist der One-Minute-Manager.
Ja.
Und von Ken Blanchard und John Spencer gibt es ganz herrliche Bücher. Die sind super schön zu lesen. Da kriegt man immer einen kleinen Impuls davon. Und dann sagt er halt seinen Mitarbeitern, lies das mal oder jenes.
Ja, finde ich super. Wobei ich zugebe, wir nutzen es ja beide, also ich extrem. Wer noch kein Blinkist-Abo hat, ich mache jetzt keine Werbung, ich kriege auch keine Provision, dafür bin ich viel zu klein und der Laden viel zu groß. Aber wer noch kein Blinkist-Abo hat, das ist etwas, was man super in den Alltag integrieren kann. Was macht Blinkist? Blinkist macht für Businessbücher, insbesondere für Englische, für Deutsche, Sachen in einer Viertelstunde erklären die den Inhalt des Buches, die wesentlichen Aussagen, also was wir hier ein bisschen entspannter, länger machen, die wirklich sehr konsequent. Und man hat so ziemlich schnell begriffen, worum es in dem Buch geht und was da ist. Und kann dann gucken, will ich das wirklich ganz lesen? Lohnt sich das? Oder ist das, ach super, da habe ich jetzt mal drei Sachen mitgenommen, das reicht mir schon, mehr will ich von dem Thema gar nicht. Also kann ich nur empfehlen, ja. Auch für die Auswahl der Bücher dann nachher, auch für Mitarbeiter einfach mal so kurz was zu haben und nicht gleich, ich muss das 12 Stunden Hörbuch hören. Also da würde ich noch so ein Zwischending einziehen an der Stelle.
Mhm. Okay, was ist noch für dich als Highlight? Weil so langsam, glaube ich, können wir...
Ja, genau. Was heißt ein negatives Highlight, aber was mich immer mal wieder nervt. Ich komme aus Dortmund. Ja, Fußball ist ein Thema. Aber diese ewigen Fußball-Analogien, die gerne mit Team und Hass und Kanzlei, er macht es auch. Er sagt, ja, die Teamaufstellung, das höre ich auch ganz oft. Ja, das kann sich natürlich auch jeder gut vorstellen. Der Punkt ist immer dann wirklich schon, ja, du brauchst halt den Libero und du brauchst den und du brauchst den Torwart. Ich habe noch selten irgendwo gelesen, na, was heißt denn das jetzt konkret? Was heißt denn links außen? Wer ist Torwart? Und insbesondere frage ich mich bei Fußballanalogen immer, Analogien immer, wer zum Henker ist denn der Gegner? Der Mandant etwa? Denke ich an einen Mandanten als Gegner? Denke ich ans Finanzamt als Gegner? Das ist mir zu... Also da ist für mich immer dieses... So ein Schiff-Team, eine wesentlich bessere Analogie, weil ich habe keinen Gegner außer die Natur. Ich habe ein Ziel, da will ich hin, ich habe ein Team, ich muss die Rollen richtig verteilen, was er ja auch sagt. Und wer ist halt der beste Ausguck oben? Wer ist der beste Bilanzmensch? Und einen Blinden setze ich nicht in Ausguck, um den Morgen mal etwas netter zu beschreiben. Der ist ja nicht aus Absicht blind, der ist halt blind. Da finde ich diese Analogien, die nerven mich manchmal.
Okay.
Also das passiert auch im Deutschen ja sehr schnell, da steige ich aus.
Ja. Also ich bin ausgestiegen bei dem Punkt Fehlermanagement, weil ja, braucht man in jeder Kanzlei und jede Kanzlei, die das hat, weiß, wie das vor sich hin dümpelt. Also keiner will das, jeder findet es schrecklich und also der Ansatz ist gar nicht schlecht, er unterscheidet, hat eine Unterscheidung von 4 Fehlerarten, aber wo ich dann irgendwie so die absolute Gänsehaut gekriegt habe im negativen Sinn, war dann, die werden dann richtig strichlistenartig gezählt und das Beurteilungsgespräch läuft dann, 24 Flüchtigkeitsfehler inklusive Tippfehler, 3 solche Fehler, ich weiß nicht, ob das irgendwie sehr...
Also ich glaube auch, dass es schwierig ist. Es ist auch immer die Frage, inwiefern ist das kulturell übertragbar. Mhm. Kommt ja aus dem Japanischen das Ganze, wo natürlich Fehler eine unfassbare Rolle spielen, sozial, bis hin zu, ich bringe mich um, wenn ich schlimme Dinge getan habe. Und zwar von selber, nicht irgendwie, weil mir das einer sagt. Das gibt's bei uns nicht wirklich. Er unterscheidet ja zwischen den Fehlern, wo einfach die Daten falsch erfasst worden sind. Okay. Ja. Er unterscheidet in kosmetische Tippfehler und so weiter, in Concept Errors, also in Fehler, wo es wirklich am Fachwissen liegt, die sind natürlich wichtig. Und es gibt so Hinweise. Ja. Ich sag mal, das habe ich so interpretiert, das ist so das kleine Feedback zwischendurch. Also ja, super gemacht. Mhm. Oder eben dieser One-Minute-Appraisal oder das Lob in einer Minute oder eben der kurze Hinweis, da war was nicht in Ordnung in einer Minute. Und tatsächlich in der Liste, die er dann führt, in der Excel-Liste, sind ja auch... tatsächlich nur die Data Entry Errors und die kosmetischen Errors, die Concept Errors kommen da gar nicht vor, was ich dann auch nicht verstanden habe. Also Fehler ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich bin da auch, komme ja auch klassisch vom QM und alles schön luftig und Fehler sind schön und wir lernen. Nein, Fehler sind scheiße, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Keiner mag Fehler. Und Fehler sind nicht schlimm, weil wir was falsch machen, aus meiner Sicht, sondern das Schlimme, das Unangenehme, was ich an Fehlern finde, ist, sie tauchen immer dann auf, wenn wir sie gar nicht gebrauchen können und machen uns dann mehr Arbeit, als hätten wir sie nicht gemacht. Das ist so mein Fokus immer beim Fehlermanagement. Nicht, wer hat jetzt wie viele Fehler wann gemacht? Das ist Führungsarbeit, ganz ehrlich. Mhm. Diese Concept-Errors sind Führungsarbeit, Entwicklung, falscher Mann am falschen Platz, mit einer reinen Liste. Weiß ich nicht, ob man da weiterkommt. Ich bin da kein Freund von.
Ja, aber ich denke, das ist auch eine kulturelle Geschichte
an der Stelle. Ja, ich glaube schon.
Genau. Ja, dein Fazit?
Mein Fazit? Lesen, ja. Ist mein Fazit, lesen Sie dieses Buch, sofern Sie... Es ist auch jetzt nicht so, dass man da jetzt... das ist jetzt keine hohe englische Shakespeare-Literatur mit fürchterlichen Begriffen. Das ist relativ basic. Das ist bei den meisten amerikanischen Büchern übrigens so, dass die von der Sprache her sehr, sehr einfach sind, die Businessbücher. Es ist konkret auf den Punkt gebracht. Es sind viele Beispiele drin. Es sind wirklich Tipps, auch umsetzbare Tipps drin, die man sehr wohl hier machen kann. Es ist witzig. Und ja, es regt wirklich zum Nachdenken über sich selbst an. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und was dann jeder für sich daraus zieht, okay, aber ich glaube nicht, dass das ein Buch ist, was einen komplett unberührt. Und das ist, glaube ich, wichtig beim Buch.
Ja.
Wenn es mich nicht berührt, brauche ich es nicht lesen.
Ja, genau.
Es berührt einen schon, jetzt nicht esoterisch, sondern es berührt meinen Alltag. Und das finde ich gut für ein Buch.
Ja, sehe ich auch so. Und meine Ergänzung noch zu dem Buch dazu, gibt es nämlich ein Excel-Sheet, ein Arbeitsblatt.
Ja, genau.
Ich gestehe auch an der Stelle, ich habe natürlich erst das Arbeitsblatt gelesen, weil ich mir dachte, verschafft man sich einen Überblick. Und allein da wusste ich schon, ich muss das Buch lesen. Ja. Weil erstens, er macht dann einfach zu jedem Kapitel quasi wie so eine Abprüfungsfrage, richtig, falsch, ja, nein, soll man sich überlegen. Und beim ersten Kapitel steht auch einfach gleich als zweite Frage, glaube ich, macht Projektmanagement Ihr Sexleben besser? Das muss ich lesen. Er gibt die Antwort zwar nicht direkt in dem Kapitel, aber indirekt. Ja, und das ist sehr lustig. Und das ist auch diese Art Humor, die er da nutzt. Wir hatten ja die Aufgabe des Chefs als Visionär und 8 Fragen, die sich der Visionär bei seiner Jahressitzung stellen sollte. Und die 8. Frage lautet eben, sollte ich eine Drohne kaufen, um die 4% meiner schlechtesten Mandanten erschießen zu lassen? Da gibt es auch so einige lustige Geschichten zwischendurch, die natürlich extrem überspitzt sind, die einem aber zum Lachen bringen und dann einfach so...
Ja, und ich glaube, die wirken nach. Also das ist so, im ersten Moment ist es so ein wirklicher Lacher und ich muss es genau wie du sagen, ich habe manchmal wirklich so richtig laut allein im Raum gelacht. Das mache ich wirklich selten bei Businessbüchern. Höchstens mal sarkastisch. Da habe ich wirklich laut gelacht. Aber das Lachen wandelt sich nachher wirklich, das ist so ein, im Abgang sozusagen, kommt dann wirklich so, irgendwo, er hat ja recht.
Genau.
Das finde ich schön. Ja.
Also, wie gesagt, unsere Empfehlung, lesen unbedingt, wer Spaß hat. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und schon Tipps, Anregungen und Impulse bekommen. Vielen Dank, Cordula. Das hat auch uns beiden jetzt hier in unserer ersten Runde super Spaß gemacht. Wir machen das weiter. Mein Aufruf an die Hörer, ich hole mir auch gerne andere Gäste hier ans Mikro. Voraussetzung ist, ihr habt das Buch gelesen, das ihr mit mir besprechen wollt. Ich habe es dann auch gelesen. Und meldet euch einfach bei mir mit eurem Buchvorschlag und ich gucke mir das dann an, ob es funktioniert, ob es passt. Und gebe Rückmeldung. Würde mich freuen, wenn ich ja auch mit anderen Gästen immer wieder mal ein Buch bespreche. Einmal im Monat soll das erscheinen, wird das erscheinen. Und solange keine weiteren Gäste sich melden, werde ich ja in bewährter Art mit Cordula das nächste Buch besprechen.
Ich bin sehr gespannt und freue mich, das weiter beobachten zu können oder dabei zu sein, wie das weiterläuft, weil ich glaube, dass das die Branche wirklich auch noch mal ein bisschen nach vorne bringen kann an der Stelle.
Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Umsetzen. Ciao.
Lesen Sie sich fit.